Das Aus vom Verbrenner aus erhitzt weiter die Gemüter. Aus Brüssel ist zu hören, dass die Überarbeitung der CO2-Vorgaben für die Autoindustrie womöglich sehr flott durchs EU-Parlament getrieben werden soll, um das Thema möglichst schnell abzuräumen. Sie erinnern sich, das Aus vom Verbrenner aus ging durch die Medien und die Autobranche muss ihre Emissionen demnach nicht mehr auf null reduzieren, sondern die letzten 10% sollen flexibel gehandhabt werden können. Doch dagegen regt sich Widerstand, und zwar aus der Autobranche selbst. Genau darum geht es heute bei E-Mobility Insights, der Podcast von Electriv. Und damit herzlich willkommen zu dieser Episode. Ich bin Peter Schwierz, Chefredakteur von Electriv, und spreche heute mit Christian Eder und Gregor Schmidt. Die beiden haben nämlich eine Petition aufgelegt und fordern die Bundesregierung quasi auf, sich gegen den Verbrenner und damit auch für das Elektroauto zu positionieren. Ob das Aussicht auf Erfolg hat und welche Argumente die beiden aus der Zuliefererindustrie stammenden Experten hervorbringen, das hören Sie in den nächsten 30 Minuten. Hallo hier bei E-Mobility Insights, lieber Christian und lieber Gregor. Ja, wie geht's euch beiden im winterlichen Deutschland?
Sehr gut, vielen Dank.
Gut eingeschneit hier in Nürnberg.
Genau, wir wollen heute reden über eure Petition, über die Transformation der Automobilindustrie, über das Verbrenner aus. Und damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht einmal ganz kurz einordnen, wer sind denn eigentlich die beiden Protagonisten dieser Petition? Vielleicht könnt ihr kurz nacheinander einmal so ein bisschen euren beruflichen Hintergrund, euren Werdegang beschreiben. Christian, fang du doch mal an.
Ja, wir sind beide schon lang in der Automobilindustrie tätig. Von meiner Person, ich habe den ersten Kontakt, das war im Studium noch, das waren was um die 2007, 2006. Da hatte ich den ersten Kontakt, den ich hier relevant finde, mit Continental. Da hat mir das Thema Elektrifizierung des Antriebsstranges das erste Mal über den Weg gelaufen. Damals war es die Batterie. Zu der Zeit hatte Conti die erste Automotive-qualifizierte Lithium-Ionen-Batterie. Das hat mich sehr begeistert, die Effizienz des Antriebsstrangs, und dabei ist es auch geblieben. Im Laufe der Jahre, und das sind ja jetzt doch mittlerweile schon 15 Jahre plus geworden, war ich in Rollen, anfangs auch Projektmanagement für die Leistungselektronik, quasi das Zwischenstück zwischen Batterie und Motor, und dann mehrere Jahre im Business Development, wo ich dann natürlich nicht nur über ein Produkt, über eine Komponente, sondern eher auch die komplette Komponentenkette kennengelernt habe, wo es dann natürlich auch stark auf den Markt geht, welche Themen kommen als nächstes, wo setzen sich welche Länder, welche Zulieferer, welche OEMs durch, mit welchen Modellen kommen sie. Und da war es natürlich dann immer sehr spannend, das zu sehen, wie der Markt auch wächst. Und das ist natürlich auch jetzt in Vorbereitung dieser Petition ist natürlich schon ein Punkt. Du siehst, wo es hingeht, woher wir kommen, und jetzt wollen wir uns da auch ein bisschen lauter äußern.
Spannende Zeiten. Ich kann mich sogar noch gut erinnern. Ich bin ja auch schon seit 15 Jahren dem Thema treu. Und das wissen ja nicht alle, dass wir Deutschen eigentlich und gerade auch Conti damals mit dem Thema Batterie ganz früh dran und früh dabei und gut dabei waren. Ja, das haben wir ja alle schon wieder vergessen, seitdem das nach China abgewandert ist. Gregor, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich war selbst auch tatsächlich über 20 Jahre in der Automobilindustrie. Bin vor 5 Jahren in einen bisschen anderen Mobilitätsbereich gewechselt, aber habe in der Tat vor 26 Jahren eigentlich im Bereich elektronische Bremssysteme angefangen. Hat da aber schon das Glück, direkt mit Brennstoffzellenfahrzeugen, also auch einer Form von elektrischer Mobilität, in Berührung zu kommen. Hab damals mit einem amerikanischen OEM zusammen das erste wirkliche regenerative Bremssystem in den Markt gebracht. Bin dann in dem Bereich Bremsen noch ein bisschen unterwegs gewesen und war die letzten 11 Jahre bei einer Tochtergesellschaft von Continental verantwortlich für Integration elektrischer Antriebsstränge.
Also wirkliches Ingenieurs-Know-how aus der Zuliefererindustrie, was hier versammelt ist. Und der Titel eurer Petition lautet ja Nein zur deutschen Abkehr vom EU-weiten Verbrenner aus 2035. Da schließt sich ja natürlich direkt die Frage an, wie kam es denn eigentlich dazu? Was war die Motivation und die Entstehung dieser Petition? Weil gerade, dass sie von Leuten aus der Branche kommt, ist ja erstmal ungewöhnlich.
Aus meiner Sicht wäre es jetzt gar nicht so ungewöhnlich, sonst hätten wir nicht die Motivation gehabt. Aber natürlich ist die Elektrifizierung nicht die komplette Branche, das stimmt schon. Für uns war vor allem die Motivation, eine gewisse Regulierungssicherheit zu bekommen. Also wir sehen diesen Orientierungsrahmen sehr notwendig, auch aus politischer Sicht. Diese Transformation der Industrie ist ja seit Jahren diskutiert und vor allem natürlich betreffend des Antriebsstranges, weil da ist jetzt mal auch technologisch gesehen wahrscheinlich die größte Transformation. Transformation notwendig, die größte Veränderung. Und diese Verlässlichkeit wollen wir hier sehen. Ich persönlich hätte wahrscheinlich gar nicht gedacht, dass es eine Regulierung braucht, weil der Markt das natürlich regelt und man sieht die Verbrenner weniger. Man sieht immer mehr E-Fahrzeuge im Markt fahren, auch überall in den Ländern hier in Zentraleuropa. Das heißt, wenn aber doch dann eine politische Maßnahme auch so eine Sicherheit, einen Rahmen gibt, wo mit 2035 gesetzt war, dann ist es jetzt zu einer Unzeit, das zu verändern. Damit sollte man beibehalten und auch die Investitionen dessen, was ja schon aus der Zuliefererindustrie da reingeflossen ist, auch einfach abzusichern, dass es den richtigen Rahmen gibt. Und politisch sollte man da, wenn es der Markt schon nicht ganz, ganz klar macht, aber politisch sollte man nicht weitere Unsicherheiten reinbringen. Wir beide sind da schon lang tätig. Der Aufbau der Kapazitäten im Engineering hat jetzt neben ganz viel Personalaufwand, aber auch natürlich Geld gekostet. Und wir alle wissen, dass es jetzt sozusagen eigentlich in dieser Zeit in diese Elektrifizierung geht. Natürlich gibt es da immer wieder Diskussionspunkte, Infrastruktur, sind die Modelle bezahlbar? Aber all das sieht man jetzt an einer Wende. Ich hatte die schon immer früher noch gesehen. Und da sollte man jetzt wirklich auch politisch, wollen wir da eine Stimme sein, zu sagen, nein, wir sollten diesen Rahmen beibehalten. Der ist jetzt gesetzt und nicht nochmal wieder aufweichen. Wir brauchen einen politischen Rahmen auch für den Markt der OEMs.
Gregor will bestimmt gleich noch ergänzen. Ich finde es aber ganz interessant, dass ja unter den Initiatoren der Petition ja nicht nur ihr beide seid, sondern auch Kollegen von Schaeffler, von ZF, also eigentlich alles Unternehmen, die auch in den Gesprächen mit mir, so zuletzt auf der IAA, immer von Technologieoffenheit gesprochen haben, die den Plug-in-Hybrid am Leben erhalten wollen, weil sie damit eben noch Geld verdienen wollen. Insofern doch ein ungewöhnlicher Vorgang, oder Gregor?
Natürlich müssen die den Plug-in-Hybrid wohl oder übel auch am Leben erhalten, weil er natürlich von den Fahrzeugherstellern eingefordert wird. Wie weit der technologisch sinnvoll ist, kann man vielleicht im Nachgang auch noch ein bisschen besprechen. Aber was uns halt auch einfach wichtig war, eben genau dieser Punkt. Viele von den Zulieferern haben einfach über Jahre, Jahrzehnte in das Thema Elektromobilität investiert, sei es Leistungselektronik, Motor, E-Achsen, auch Batterie. Und wir sehen jetzt schon, dass eben auch hier Arbeitsplätze, gerade hier bei uns in der Region, Metropolregion Nürnberg, gefährdet werden. Hier werden Standorte geschlossen, die sich wirklich rein um diese Themen gekümmert haben. Und ohne klare politische Richtlinie sehen wir da einfach noch mehr Gefährdung, dass dieses Know-how hier abwandert.
Also wohlbemerkt Elektromobilitätsarbeitsplätze, die da abgebaut werden. Wir kommen da später auch noch drauf. Mich würde jetzt natürlich erstmal interessieren, die Petition gibt es ja jetzt schon eine Weile. Sie hat, glaube ich, irgendwas über 27.000 Unterschriften. Aktuell hatte ich vorhin nochmal geschaut. Was sind das für Leute, die da unterschreiben und was für eine Wirkung und Reaktion habt ihr letzten Endes darauf bekommen?
Es ist natürlich ein bisschen schwierig, bei allen knapp 28.000 zu prüfen, wo sie genau herkommen. Wir haben es mal versucht, so ein bisschen zu clustern. Also es ist schon auffällige Gruppenbildung so in den Standorten, wo sowohl Hersteller von Fahrzeugen als auch von Komponenten da sind. Teilweise natürlich auch Interesse aus NGOs, aus Politik. Ein bisschen auffällig ist bei denen, wo wir mal recherchiert haben, bei Einzelnen, da sind schon auch Führungskräfte aus höheren Ebenen dabei, die auch sagen, sie stehen da voll dahinter. Nur als Bekenntnis mit Firmennamen und Positionen dazu, das haben wir eigentlich von nahezu niemandem bekommen.
Aber ich sehe hier tatsächlich auch in dem Petitionsaufruf, ne, da ist ja dann schon Teamleitung auch bei ZF mit dabei, da ist auch ehemalige Audi-Leute. Also das ist ja schon so, dass es da eine Position pro Elektromobilität, so würde ich es auch mal formulieren, zu sehen ist. Gibt sonst noch so, was könnt ihr so an Anekdoten berichten? Haben euch Kollegen angeschrieben danach, als ihr das gelauncht habt?
Ja, also von den meisten kam eigentlich extrem positives Feedback. Also auf Arbeitsebene, sage ich mal, sowieso. So, da habe ich persönlich eigentlich mit keinem gesprochen, der das nicht unterstützt, auch bis in die mittlere, höhere Führungsebene. Ist natürlich schwierig, gerade im Zuliefererbereich, da ist die Abhängigkeit von den OEMs halt einfach enorm. Und im Endeffekt ist es da natürlich auch schwierig, sich dagegen zu positionieren. Das ist natürlich auch aus wirtschaftlicher Sicht komplett nachvollziehbar.
Ja, ich würde vielleicht auch noch was ergänzen als Anekdote. Viele der ehemaligen Kollegen auch, es gehen ja doch in verschiedensten Richtungen, dann ist es schon natürlich so, dass dies 100% unterstützt wird. Bei der Frage natürlich, die jetzt auch alle noch aktiv sind und teilweise auch in Geschäftsführerpositionen sitzen, in kleineren Standorten, jetzt ist es schon immer wichtig, die Trennung auch zwischen Privatperson und dann der Rolle, diese mitnehmen. Und natürlich liegt das irgendwo auch in der Systemfrage, weil natürlich Gewinne, Umsätze jährlich zählen. Es ist ja so eigentlich aus Industriesicht relativ schön. Man könnte sozusagen da so einen Übergang definieren, der dann sagte, man hat den Verbrenner noch, gleichzeitig kommt die elektrische Maschine dazu und dann gibt es so einen Wechsel und dann ist eigentlich gar nichts passiert. Und so ist es aber dann doch irgendwo nicht, weil die Transformation einfach eine größere ist und Systemfrage, das diesbezüglich ist dann schon schwierig zu lösen, weil natürlich ein eher kurzfristiges Interesse des Umsatzes, der Geschäfte zählt und dann die Transformation aber langfristig gedacht werden muss. Und deswegen auch nochmal zum Beginn die Frage, die Motivation natürlich, wo politischer Rahmen einfach dann hilfreich ist.
Wenn man jetzt nochmal in eure Petition reinschaut, was ihr ganz konkret fordert, das sind ja dann tatsächlich ganz, ganz viele Dinge, unter anderem auch Schluss mit dem übermäßigen Einfluss des kurzsichtigen Lobbyismus, ja. Und die deutsche Politik muss die Automobilbranche zukunftsfest machen. Wer weiter am Verbrenner festhält, der isoliert Deutschland und Europa technologisch und wirtschaftlich. Langfristig kann der Anschluss an den fortschreitenden Stand der Technik kaum noch aufgeholt werden. Und das ist natürlich ein Thema. Wir diskutieren das ja bei Elektrif rauf und runter und begleiten das. Und wir hatten auch schon viele, viele Podcasts zur Transformation. Es ist ein schwieriger Prozess, gerade für eine etablierte deutsche Automobilindustrie. Das ist überhaupt keine Frage. Was folgt denn jetzt aber ganz konkret für euch daraus? Was glaubt ihr, könnt ihr mit dieser Petition erreichen? Gibt es Pläne, das auch irgendwo zu übergeben in Berlin? Welche Chancen seht ihr da überhaupt realistisch, dieses Aus vom Verbrenner aus, für das sich ja gerade Friedrich Merz auch sehr stark gemacht hat, wieder zurückzunehmen?
Naja, wir wollten an der Stelle einfach wirklich auch mal deutlich machen, dass eben hier nicht mit dieser einen Stimme gesprochen wird und dass die komplette Landschaft in Deutschland für das Aus ist. Da gibt es eben aus den genannten Gründen eine ganze Menge Menschen, auch Unternehmen, die eine andere Position dienen. Das wird aber in der öffentlichen Wahrnehmung, spielt es nahezu keine Rolle. Und das war eigentlich, was wir auch mal platzieren wollten. Wir sprechen hier nicht alle mit einer Stimme. Wie es jetzt weitergeht, in der Tat sind wir da noch in Diskussion. Also die Petition ist natürlich auch noch offen. Wir sammeln auch noch weitere Unterschriften. Aber wir wollen das der Politik übergeben. Ob wir es direkt in Brüssel übergeben oder in Deutschland, da sind wir momentan noch ein bisschen in der Beratung. Es gibt Gründe, die für das eine oder das andere sprechen, auch weil wir jetzt gelernt haben, dass eventuell das sogenannte Fast-Track-Verfahren in Brüssel angewendet werden soll und das eventuell auch schon im Februar über die Bühne gehen kann, wäre vielleicht Brüssel auch der bessere Adressat.
Dann schauen wir mal, wie viele von den 30.000 Elektrif-Newsletter-Abonnenten hier noch mitmachen werden kurzfristig. Genau, ich hatte es in der Anmoderation auch gesagt, also möglicherweise will die EU hier relativ schnell Nägel mit Köpfen machen. Christian, wie blickst du jetzt sozusagen auf die weitere Entwicklung? Bisher klang es ja so, als könnte das auch noch ewig dauern, bis die Änderung rechtskräftig ist letzten Endes. Und wenn man jetzt so nochmal auf diesen Punkt oder diesen Moment kommt, wo diese Änderung passiert, dann sehen wir ja eigentlich jetzt gerade die Elektromobilität abheben. Ja? Also man hat ja regelrecht das Gefühl, sie soll noch mal runtergebremst werden, damit sie nicht zu schnell erfolgreich ist.
Ja, du sagst es. Also das ist auch der Zeitpunkt, wo wir jetzt sagen, wir müssen mit unserer Stimme da auch in diesen Markt nochmal reingehen. Und natürlich ist unser Wunsch, da auch gegebenenfalls was zu bewirken. Ja, auch mit diesen, ich meine, 28.000 Stimmen knapp sind schon mal eine Aussage. Es ist jetzt nicht sozusagen nur eine Abteilung noch, wo die sich mal jetzt ein bisschen laut macht. Und wie du sagst, ja, jetzt erleben wir Ankündigungen der kleineren Volumenmodelle. Ja, wenn es da drum geht, auch von VW, den ID Every, glaube ich, oder Dave, ich weiß es gar nicht, wie. Das sind ja Ankündigungen, die jetzt in den Startlöchern stecken. Das ist ganz klar in die Zukunft gedacht. Da kommen jetzt Modelle und jetzt soll man doch noch mal ein bisschen den Kochtopfdeckel draufdrücken, dass man da vielleicht ein paar Jahre Business as usual noch in die Länge ziehen kann. Es ist natürlich jetzt der richtige Zeitpunkt mit dieser Petition und ob der Prozess jetzt kurzfristig entschieden werden kann, kann uns auch entgegenkommen, weil so eine Petition ist natürlich dann mal sozusagen, kommt jetzt an so einen Limit. Und ich glaube, genau deswegen auch dankenswerterweise für solche Möglichkeiten jetzt hier in diesem Podcast zu sein und da auch nochmal unsere Meinung dazu äußern, entstehen das gerade an verschiedensten Positionen, die auch Organisationen auf uns zukommen und sagen, wie können wir das jetzt nochmal ergänzen, gerade wegen dieser Kurzfristigkeit. Ich sehe da eine gewisse Traction, einen gewissen Biss jetzt auch sozusagen, wo viele merken, lass uns das jetzt auch wirklich mit angehen. Und es ist ja so, dass quasi dieses gesamte Paket jetzt auch auch nochmal geteilt werden soll. Und ich glaube, das ist natürlich auch ein Schritt, über mehrere Schritte dann sozusagen zu einer größeren Aufweichung zu kommen. Und da sind wir aber jetzt auch, glaube ich, in der höchsten Zeit nochmal aktiv zu sein. Und da schauen wir mal, wir sind positiver Dinge, dass das jetzt wirklich auch ein gewisser Pfad nochmal nach diesem ersten Unterschriftenlauf nochmal auch gewinnt.
Christian, Gregor, danke erstmal für den Überblick zu eurer Petition, die wir natürlich auch in den Shownotes hier nochmal verlinken werden für alle, die sie noch zeichnen möchten. Wir hören uns gleich wieder und wollen dann nochmal ganz genau und tiefer rein in die Transformation der Zulieferer schauen, auch auf die Gründe für den ein oder anderen Arbeitsplatzaufbau in diesem Bereich, aber all das nach einer kurzen Werbepause.
Sie wollen keine News zur Elektromobilität mehr verpassen? Dann abonnieren Sie Electrif Today. Unser Newsletter liefert jeden Morgen das Weltgeschehen der Elektromobilität in die Postfächer der Branche. Kurz, kompakt und kostenlos. Das war noch nicht alles. Für Flottenmanager liefern wir jeden Dienstag Electrif Fleet mit allen Fahrzeugnews und Tools für den elektrischen Fuhrpark. Und jeden Donnerstag erscheint Electrif Commercial rund um elektrische Busse und Trucks. Mit diesem Newsletter-Trio sind Sie stets top informiert. Alle drei können Sie zusammen oder einzeln unter www.electrif.net/newsletter abonnieren.
Willkommen zurück hier bei E-Mobility Insights, der Podcast von Electrif. Meine heutigen Gesprächspartner sind Christian Eder und Gregor Schmidt, zwei Führungskräfte, die eine Petition gegen das Aus vom Verbrenner ausgestartet haben und mit denen ich jetzt gleich einen genaueren Blick auf die von der Transformation zur Elektromobilität betroffenen deutschen Zulieferer werfen möchte. Und für gleich zu Beginn, ich finde ja einen Punkt ganz interessant, unser Umweltminister hat ja tatsächlich zugegeben, dass bei der Kaufförderung, die jetzt aufgelegt werden soll für E-Fahrzeuge, die Plug-in-Hybride ganz bewusst auch zur Stärkung des Automobilstandorts Deutschlands berücksichtigt werden. Ja, also da spielt Klimaschutz gar keine Rolle. Da geht es knallhart um Arbeitsplätze und um den Standort und die entsprechenden Dinge hier. Wie würdet ihr das bewerten, Gregor? Wie findest du diese Entscheidung?
Also ich persönlich bin kein großer Befürworter von dem Thema Plug-in, zumindest nicht so, wie sie umgesetzt werden. Letztendlich ist es natürlich ein Feigenblatt, auch wie die Emissionsmessung oder die CO2-Bilanz von diesen Fahrzeugen ermittelt wird. Der wird halt einfach der kleine elektrische Anteil quasi einfach abgezogen auf dem 100-Kilometer-Zyklus und damit kann man im Prinzip eine beliebig kleine Batterie machen und akzeptable Zahlen erzielen. Wenn man das technologisch ein bisschen anders gestalten würde, auch vielleicht mit einer Überwachung, wie viel tatsächlich elektrisch davon genutzt wird, würde das sicher mehr Sinn machen, aber zumindest die Vergangenheit hat das ja so nicht gezeigt. Ich bin ein bisschen überrascht, dass das die Zulieferer so unterstützen soll. Da gibt es sicherlich den einen oder anderen, der bei dem Thema E-Achse oder integrierte E-Maschine ins Getriebe natürlich auch unterwegs ist. Ob da wirklich viel Geld verdient wird und ob da nicht der Systemaufwand einfach extrem hoch ist, das müsste man sich im Detail nochmal anschauen. Ich persönlich würde eigentlich sagen, wenn man das ganze Thema wirklich voranbringen will, wird eine Förderung der Ladeinfrastruktur eigentlich viel mehr bringen, weil ganz viele Menschen sagen, E-Mobilität ist klasse, aber ich wohne in der Stadt, wo soll ich denn hier laden? Und das ist ein Aspekt, der geht in dem Programm, soweit ich es verfolgt habe, auch ein bisschen unter.
Da würde ich jetzt sagen, das hängt von Stadt zu Stadt doch an unterschiedlichen Rahmenbedingungen, aber natürlich hier und da, gerade auch in München, wenn wir jetzt mal kurz in Bayern bleiben, ist das natürlich ein Thema. In Berlin, je nach Stadtteil wiederum. Aber klar, den Punkt verstehe ich, aber lass uns mal ganz kurz beim Arbeitsmarkt bleiben, vielleicht auch an deiner Region in Nürnberg, wenn man sich das anschaut. Also ihr habt ja angedeutet, da werden Arbeitsplätze abgebaut, die mit Elektromobilität zu tun haben. Und das überrascht ja schon. Wie kommt das?
Wir haben mal ein bisschen recherchiert. Die Nürnberger Tagespresse hat Ende 2025 gemeldet, dass hier in der Region 100.000 Arbeitsplätze bei Zulieferern auf dem Spiel stehen. Franken, Oberpfalz, also alles, was so im 100-Kilometer-Umkreis um Nürnberg ist. Und um Nürnberg hat sich da in der Tat so ein Cluster gebildet, wo sehr viel Richtung Leistungselektronik, teilweise auch Richtung E-Maschine unterwegs ist. Es sind teilweise Zulieferer auch extra hier in die Region gekommen, weil hier einfach die Arbeitskräfte sind. Natürlich sind diese 100.000 nicht alle im Bereich Elektromobilität, aber es sind durchaus auch viele dabei. Wenn man da ein bisschen zurückschaut, ich meine, Continental hat sich 2019 schon entschieden, die Antriebssparte auszugliedern, weil man einfach auch gesehen hat, dass mit dieser Zweigleisigkeit da eine unglaubliche Schwierigkeit entstehen wird. Continental hat natürlich sowohl im Verbrennerbereich als auch im E-Mobilitätsbereich viele Produkte am Start gehabt und da war irgendwie klar, das wird schwierig, deshalb hat man das ausgegliedert. Andere haben sich dann quasi extra in den Markt eingekauft, die auch hier in der Region unterwegs sind, die zu absoluten Dumpingpreisen in Projekte reingekommen sind, somit aber das Level entsprechend deutlich nach unten gezogen haben. Und ich glaube, Geld verdienen ist unter all diesen Herausforderungen einfach sehr, sehr schwierig. Der technologische Aufwand gerade beim Plug-in ist halt auch immens. Steckt enorm viel Engineering Power drin und jeder möchte sein eigenes Süppchen kochen. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum, wenn da kein Geld mehr verdient wird, dann gehen die Themen weg. Und zum anderen ist es natürlich, China hat natürlich immens aufgeholt. Ich kann mich noch erinnern, vor, weiß ich nicht, ein bisschen mehr als 10 Jahren war ich selbst noch in China, habe mitgeholfen mit einem Joint Venture dort, die ersten E-Fahrzeuge im NEV Market Entry an den Start zu bringen. Und ja, heute zeigen uns die Chinesen, wie man effiziente Elektroautos baut. Und zum anderen gibt es natürlich Tendenzen, dass die OEMs die Themen auch wieder insourcen. Ich meine, die sehen natürlich auch, dass ihnen viel Wertschöpfung beim Verbrenner, beim Getriebe wegfällt. Da werden die Themen ins Haus geholt.
Also knifflige Lage für viele Akteure. Auch jedes Unternehmen natürlich auch mit anderen Herausforderungen an der Stelle, muss man ja auch ganz klar sagen. Gerade wenn man sich die Conti anschaut, ja, wo ja die Elektromobilität letzten Endes auch mit der Vitesco ja ausgekoppelt worden ist oder der ganze Antriebsbereich ausgekoppelt ist, jetzt zu Schaeffler gehört. Da wird jetzt wieder alles zusammengesetzt, ja, um dann doch zu skalieren. Auf der anderen Seite eine ZF, wo jetzt durch die Presse ging, dass ja einige Elektromobilitätsprojekte mit OEM-Kunden tatsächlich auch abgewickelt und gestoppt werden, eben weil sie nicht skalieren. Also wir haben ja eigentlich schon so einen Moment, wo auch durch vielleicht deutsche Verzögerungen und politische Verzögerungen, auch unter der Vorgängerregierung, ich erinnere mich da an so FDP-Verkehrsminister und Finanzminister, die irgendwas immer von synthetischen Kraftstoffen geträumt haben, wo im Grunde ein Hochlauf von Elektromobilität an der Stelle zu langsam ging und jetzt der Verbrenner zu lange drin bleibt, hat man immer so das Gefühl. Und dann ruckelt es irgendwie im System, weil der Übergang nicht so richtig funktioniert. Kann man das so ein bisschen zusammenfassen, Christian?
Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Diese Übergangszeit dauert zu lang und es ruckelt und irgendwo wird es aber klar, dass der Verbrenner jetzt rausgeht und elektrischer Antriebsstrang reinkommt. Und wie gesagt, schon am Anfang, da ist natürlich Hybrid immer interessant, da tut man niemandem weh, da ist beides irgendwo noch enthalten. Und ich glaube aber auch nochmal auf deinen Anfang, dass ja sozusagen diese Hybride nur ein gewisses Geschenk an die Zulieferer ist, da sind es wahrscheinlich, das betrifft dann schon auch eine gewisse Kultur der Transformation und wahrscheinlich ist es das dann schon auch. Ja. Und da sage ich jetzt mal, eine Schwäche der Transformation, die wir erlebt haben in vielen der großen Unternehmen, die sich eigentlich gemeinsam mit den OEMs auf einen Business as usual, ein gängiges Modell der Verwaltung eingerichtet haben, also hinsichtlich Innovation als Verwaltung, wenig neue Sprünge, keine Technologiesprünge, was es ja dann mit einem Austausch von dem Motor ist. Ja, also da ist ja ein gewisser größerer Technologiesprung notwendig, was aber natürlich noch dann das Land auch betrifft oder die Länder, weil es natürlich auch ein komplettes Infrastruktursystem betrifft. Und dahingehend ist es dieses Holprige, was natürlich diese kompletten Umschwung betrifft. Und es ist doch meistens so, es ist doch dann angenehmer, diese kleinen Probleme zu haben, die wir kennen und da vielleicht im Projekt nachzuschärfen. Und unter dem Aspekt könnte ich das dann sozusagen auch nochmal nachvollziehen als Geschenk für Zulieferer. Zulieferer sind ja nicht nur die Großen, aber es ist immer diese Kette, die von oben dann kommt. Und wenn die große Transformation nicht gelebt wird und da eher auf das sozusagen bestehende System zählt, ist es meistens schwierig, das auch quasi in die kleineren Zulieferstrukturen zu überführen.
Um jetzt nicht zu sehr sozusagen in der Vergangenheit zu verhaften, jetzt sind die Dinge, wie sie sind und sie sind so gelaufen, wie sie gelaufen sind. Ich glaube, China zeigt uns schon sehr deutlich, was geht. Aber ich habe inzwischen, muss ich auch sagen, wieder Hoffnung, dass wir hier am Standort Deutschland ganz tolle E-Fahrzeuge bauen können. Wenn ich mir die neue Klasse von BMW anschaue, wenn ich mir auch die neuen Fahrzeuge von Mercedes anschaue und auch das, was natürlich der VW uns bald auf die Straße stellt. Wie schaut ihr denn in die Zukunft der deutschen Automobilindustrie? Was würdet ihr euch wünschen? Nehmen wir mal an, eure Petition findet politisch Gehör.
Also ich würde mir vor allem wünschen, dass es natürlich ein klares Szenario gibt, ein klares Bekenntnis zur E-Mobilität, weil global gesehen führt da sowieso kein Weg dran vorbei. Und ich denke auch, je schneller, desto klarer für alle. Was ich mir auch wirklich wünschen würde, dass dieses Know-how, was hier entstanden ist, jetzt über teilweise wirklich 20 Jahre, dass wir das nicht verlieren, dass all das, was da schon geleistet worden ist, aufgebaut worden ist, dass das integriert bleibt in der deutschen Automobilindustrie. Ich habe da immer so ein bisschen so Schreckensszenarien, Solarindustrie in den 10er Jahren, wo Deutschland auch absolut weltweit führend war. Und das Thema ist weg und das darf uns hier nicht auch noch passieren.
Das ist natürlich das Worst-Case-Szenario. Ich habe da ein schönes Buch gerade gelesen, Deutsches Sonnenmärchen, kann ich nur jedem empfehlen, der sozusagen mal das Auf und Ab der deutschen Solarindustrie letzten Endes nochmal erleben möchte. Christian, was wäre dein Wunsch-Szenario für die Elektromobilität und den Automobilstandort Deutschland?
Also was Gregor gesagt hat, da kann ich mich natürlich nur anschließen. Interessanterweise fände ich auch den Gedanken nochmal spannender zu denken, was wäre denn, wenn wir diese Regularien, anstatt sie aufzuweichen, nochmal nach vorne ziehen? Weil wissentlich waren wir beide schon seit Unterschied jetzt 15 und 20 Jahre da in dieser Industrie tätig und wir wissen, dass dieses Wissen vorhanden ist. Das heißt, ein schnellerer Umschalter, sozusagen Umlegen des Hebels, könnte wahrscheinlich auch dahin führen, dass wir einfach in diesen Zukunftsmarkt, wie Gregor auch sagt, was es definitiv sein wird, also Elektrifizierung und die E-Mobilität wird das mindestens mittelfristig sein, also kurz- und mittelfristig, ganz langfristig würde ich jetzt gar nichts sagen, aber auf jeden Fall ein großer Bestandteil der Zukunft und dann müssten wir doch da sozusagen eher drauf setzen und diese Unsicherheiten einfach lösen.
Also Planungssicherheit als Stichwort an der Stelle und vielleicht auch technologisch vor die Welle kommen. Ne? Also den Sprung Innovation hattet ihr ja auch angesprochen. Das wäre ja etwas, wo sich auch viele, viele deutsche Ingenieure, gerade vielleicht auch wenn sie ein bisschen jünger sind, eigentlich total Bock drauf haben müssten, oder Gregor?
Mit Sicherheit.
Gut, dann danke ich euch für das Gespräch, für die Hintergründe zu eurer Petition, aber auch zur Transformation der Automobilindustrie aus Zuliefererperspektive generell. Wir packen den Link zur Petition nochmal in die Shownotes. Ich drücke euch alle Daumen, dass da noch ganz viele Stimmen dazukommen und bin gespannt, wie es weitergeht. Alles Gute für euch.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Elektrische Mobilität als zentrales Element in der Stadt- und Verkehrsplanung zu verankern. Auch das ist eine der Forderungen von Christian und Gregor, den Rebellen aus der deutschen Autoindustrie, könnte man fast sagen. Und weil die zwei das absolut ernst meinen, haben sie auch zusammen ein Startup gegründet, das im Bereich der elektrischen Mikromobilität neue Akzente setzen will. Und die zwei haben mir verraten, Investoren sind herzlich willkommen, sicher auch aus der Autoindustrie. Ich bedanke mich jetzt auf jeden Fall bei Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten, wenn wir bei E-Mobility Insights die Hintergründe der Elektromobilität besprechen. Bis dann, machen Sie es gut, Ihr Peter Schwierz. Ja.